Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit. Mein Kollege Lars Rademacher und ich, Henriette Heidbrink, unterhalten uns hier ungefähr einmal im Monat mit einem Gast zu einem aktuellen Thema. Immer mit Bezug zu Medien und Gesellschaft. Unser heutiger Gast heißt Stefan Weichert und Lars stellt ihn euch kurz vor.
Ja, das mache ich sehr gern. Stefan Weichert ist wirklich gehört zum Inventar der Publizisten und Journalisten in Deutschland seit vielen Jahren, ist ein wichtiger Medien- und Kommunikationswissenschaftler, hat ursprünglich mal Soziologie, Journalismus und Psychologie studiert und dazu an der Uni Hamburg über den 11. September im deutschen Fernsehen promoviert. Er war dort länger wissenschaftlicher Mitarbeiter, unter anderem auch am Hans-Bredow-Institut und war auch Stipendiat der Fazit-Stiftung und hat auch einige Zeit als Visiting Fellow an der Columbia University in New York verbracht. Er war dann auch an der Hamburg Media School als Studiengangleiter tätig im Bereich digitaler Journalismus. Ich selber kenne ihn noch aus einer gemeinsamen Zeit an einer privaten Hochschule, wo wir beide gelehrt haben. Er hat in dieser Zeit sehr viele maßgebliche Studien über Journalismus durchgeführt, unter anderem mit Alexander von Streit oder auch Leif Kramp und hat jetzt vor einigen Jahren den gemeinnützigen Verein Voker gegründet, aus dem heraus 2021 jetzt das neue Voker-Institut für digitale Resilienz hervorgegangen ist, das sowohl Ausbildungen anbietet, eine Akademie ist, ein Think Tank ist, aber auch Redaktion berät. Und darüber wollen wir heute mit Stefan Weichert ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen, Stefan Weichert.
Genau, und ich möchte gerne von dir wissen, Stefan, was ist überhaupt digitale Resilienz?
Oh, das ist eine gute Frage, die bekomme ich natürlich immer gestellt, genau. Immer wieder aufs Neue. Und das will jeder wissen. Ich erkläre es immer mit einem Satz. Wir beschäftigen uns mit der Widerstandskraft in der digitalen Transformation.
Das ist ja jetzt auch nur eine Chiffre letztendlich, oder? Was meint ihr denn damit?
Digitalisierung strengt uns an, die stresst uns, die erfordert uns immer mehr ab. Zeitressourcen, Qualifikationen, wir müssen irgendwie uns verändern. Und die Frage, wie sich Individuen, wie sich Organisationen, wie sich Unternehmen, wie sich auch unsere ganze Demokratie darin entwickelt und verhalten kann, um damit Schritt zu halten, das ist unsere Fragestellung. Und das heißt, wir beschäftigen uns bei Individuen mit Fragen von Achtsamkeit, wie werde ich also sozusagen resilienter im Sinne der Abgrenzung, was Arbeitsverdichtungen angeht. Wir beschäftigen uns auf Demokratieebene tatsächlich mit unserem politischen System, wie groß und stark der Einfluss der Big Tech-Industrie ist und unsere Entscheidungen beeinflusst, jetzt beispielsweise die Wahlen in den USA, die durch KI gesteuert und auch beeinflusst werden von den Big Tech Companies im Silicon Valley. Das sind für uns relevante Fragestellungen, also von ganz groß bis ganz klein, Mikro-Level bis zum Makro-Level.
Okay, das heißt, ihr habt unterschiedliche Resilienz, sage ich mal, Resilienzbegriffe oder begreift Resilienz unterschiedlich, je nachdem, auf welche Strukturen es sich richtet. Also ob es um ein Individuum, also einen Menschen vermutlich dann geht oder eine Organisation, wie beispielsweise auch ein Unternehmen. Und vermutlich habt ihr auch die Vorstellung, dass Resilienz sich auf die Gesellschaft richten kann?
Genau, also ich bin Soziologe von Hause aus, interessiere mich immer auch für die Gesellschaft und die Folgen für die Gesellschaft, jetzt in diesem Fall von digitalen Medien oder digitaler Mediennutzung. Mhm. Deswegen steht für mich im Hauptinteresse immer die gesellschaftliche Frage. Aber ganz konkret, wir haben ja ein Institut für digitale Resilienz gegründet vor 3 Jahren. Beschäftigen wir uns jetzt im Tagesgeschäft mit Weiterbildung für Medienschaffenden. Wir beraten Medienhäuser in systemischen Fragen, also Organisationssoziologie ist das im Grunde. Und haben dann aber eben auch Publikations- und Forschungsprojekte, die sich auf der gesamtgesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Ebene mit der Frage der Resilienz beschäftigen.
Jetzt ist Voca ja als Plattform schon früher gegründet worden. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, mit welcher Intention ihr damals da reingegangen seid und wie ihr jetzt zu dieser Institutsgründung gekommen seid? Das hat ja offenbar auf einen gewissen Bedarf getroffen, eurer Ansicht nach, das Institut dann vor 3 Jahren zu gründen.
Ja, würde ich sagen. Also es hat ja auch was mit Professionalisierung, Institutionalisierung zu tun. Wir machen diese Aktivitäten bei Voca. Dahinter steht ein gemeinnütziger Verein schon seit 2009, also jetzt seit 15 Jahren. Und haben da ganz rudimentär angefangen, Veranstaltungen zu machen, Stipendienprogramme aufzusetzen und eben auch zu publizieren. Wir hatten mal ein medienkritisches Portal, das hieß dann auch Voca im Netz, so, und das gibt's inzwischen leider nicht mehr. Aber irgendwann ist der Wunsch entstanden, jetzt auch im Zuge von Corona, sich etwas stärker zu professionalisieren, in dem Gemeinnützigkeitsbereich auch Fuß zu fassen. Wir werden seit vielen Jahren von Stiftungen unter anderem gefördert und von der öffentlichen Hand und haben dann jetzt zu Beginn der Corona-Zeit gesagt, das war ja eine stressbelastete Zeit für viele Menschen, vor allem auch für Medienschaffende, haben wir gesagt, wir müssen da eigentlich mehr machen. Und dann haben wir das Institut als Institution eben ausgegründet, auch mit einer ganz guten Anschubfinanzierung und konnten uns jetzt in diesem Bereich in den letzten Jahren ganz gut etablieren. Und digitale Resilienz ist so ja unser Kernthema geworden und geblieben bis dato. Es findet immer mehr Anklang. Leute verstehen auch immer mehr, was wir darunter verstehen, nämlich die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit in der Digitalisierung. Und wir befassen uns aber eben nicht mit den Defiziten, sondern wir gucken nach vorne. Also Perspektiven, Innovationen, Lösungsansätze spielen für uns dabei methodisch eine ganz große Rolle.
Das klingt super überzeugend. Vielleicht kannst du mal, um es ein bisschen konkreter noch zu machen, so eine Beispielmaßnahme auf den 3 Niveaus nennen. Also zum Beispiel, was kann der einzelne Mediennutzer oder Mediennutzerin tun, um resilienter zu werden? Was kann eine Organisation tun? Und was wäre so in der Gesellschaft eine Maßnahme, die sie resilienter macht?
Ja, gute Frage, wichtige Frage. Das, was wir alles öffentlich machen, darüber kann ich gerne sprechen. Ein größeres Vorhaben haben wir letztes Jahr abgeschlossen. Das war eine Repräsentativstudie zur digitalen Mediennutzung. Da haben wir uns also mit der Publikumsseite beschäftigt, haben viele Gespräche geführt, haben aber auch quantitativ repräsentative Daten erhoben. Und da kam viel Interessantes bei raus. Zum Beispiel, dass die Leute sich maximal gestresst fühlten zu der Zeit, als wir die Befragung durchgeführt haben. Das war zu Beginn des Ukraine-Krieges, also schon eine Weile her. Aber die Belastungsstörungen nahmen extrem zu. Es gab viele Menschen, die uns gesagt haben, sie wenden sich komplett von den Medien ab, weil sie einfach zu sehr belastet sind dadurch, durch die Mediennutzung. Wir haben den Begriff des News Burnout dafür gefunden und den auch für zutreffend befunden als gesamtgesellschaftliche Diagnose, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, wo die Krisengesellschaft sagt, wir wollen eigentlich keine journalistischen Medien mehr nutzen, weil wir zu sehr gestresst sind. Und dann haben wir eben auch nach Lösungen gesucht und überlegt, ja, wie kann man denn jetzt da eigentlich Hilfestellung bieten? Und eine Hilfestellung ist beispielsweise, weil da auch die Abhängigkeiten sehr groß sind, soziale Netzwerke punktueller, gezielter und auch mal gar nicht zu nutzen. Weil das ist etwas, was ein Großteil der Deutschen doch zunehmende Kopfschmerzen bereitet und auch mentales Unwohlsein. Das konnten wir nachweisen. Mhm. Ein anderer Tipp ist auch zu sagen, und deswegen haben wir jetzt auch ein neues Seminarhaus in Betrieb genommen, vor kurzem viel in die Natur zu gehen, einfach lange Spaziergänge zu machen, an der frischen Luft zu sein. Das klingt jetzt banal, aber das ist ein sehr naheliegender und für jetzt uns Stadtmenschen vielleicht gar nicht so gewohnter Tipp, den man unbedingt beherzigen sollte.
Ich finde das gar nicht banal, sondern total naheliegend und
eingängig. Finde ich auch, Ja. Und unser Kollege Thorsten Schäfer macht ja sowas auch. Der macht dann Nature Writing, geht mit den Leuten raus in die Natur. Ich glaube, das ist absolut essentiell. Jetzt hast du eben schon gesagt oder da so ein bisschen schon hingeleitet, dass die Leute so unter News-Fatigue und ähnlichen Dingen leiden. Da ist ja auch in dem Rahmen wird ja auch immer wieder konstruktiver Journalismus verhandelt. Vielleicht müssen wir für die Hörer nochmal kurz erzählen, was unter konstruktiven Journalismus generell zu verstehen ist. Und ich habe das so verstanden, du hast ja auch einen Preis mitbegründet, der konstruktiven Journalismus auszeichnet, was du so als Potenzial für diesen konstruktiven Journalismus siehst.
Ja, also einen Preis habe ich nicht gegründet. Ich habe mal eine Konferenz erfunden, die sich damit beschäftigt vor rund 5 Jahren. Preis habe ich einen anderen entwickelt, der nennt sich Netzwende Award. Der beschäftigt sich eher mit nachhaltigen Innovationen und hat nur am Rande mit dem konstruktiven Journalismus zu tun. Also ich persönlich bin kein Anhänger von konstruktivem Journalismus, inzwischen auch kein Fan mehr, weil ich diesen Ansatz für unterkomplex halte. Und der hat ganz viele Tücken. Also ich kann denn jetzt zwar versuchen zu erklären, aber bin vielleicht gar nicht der richtige Vertreter oder Verfechter dieses Ansatzes.
Erzähl uns doch mal was über die Tücken.
Es gibt hier den Wunsch von diesen Vertreterinnen, stärker konstruktive Berichterstattung und Lösungsansätze ins Zentrum zu stellen. Das per se ist schon mal eine gute Sache, weil wir in unserer Studie auch rausgefunden haben, dass die Menschen sich mehr Lösungsansätze wünschen. Jetzt komme ich aber mit dem Aber, und das muss ich dick unterstreichen. Einerseits haben wir in unserer Studie rausgefunden, dass die Menschen nicht bevormundet werden wollen. Sie wollen also eben nicht Anleitungen für ein besseres Leben bekommen und das ausschließlich, weil sie das eben doch sehr schnell als Bevormundung durch die Medien empfinden könnten. Das heißt also Lösungsvorschläge ja, aber immer mit einer Varianz, immer mit einer Auswahlmöglichkeit, immer verbunden mit dem Anspruch, sich selber ein Bild machen zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zum anderen, ich bin gelernter Journalist. Ich sehe das natürlich deswegen auch kritisch, weil Journalismus die Hauptaufgabe und auch die DNA von Journalistinnen bestehen ja darin, den Finger auf die wunden Punkte in dieser Gesellschaft zu legen. Das heißt, sie müssen schon qua Berufswahl kritisch sein, einen kritischen Impetus haben. Sie müssen eben auch auf die Probleme hinweisen und eben ja nicht nur den Blick nach vorne lenken. So, und das, man könnte sagen, das schließt sich nicht aus. Also es gibt einen Ansatz in den USA, den finde ich sehr viel sympathischer als das, was hier von Skandinavien ausgeht und adaptiert worden ist. Das ist der Solutions Journalism. Die sehen das nämlich sehr handwerklich und praxisnah und haben, naja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so einen missionarischen Eifer. Man müsse jetzt jede Redaktion auf links drehen, weil alle zu negativ berichten. Und das ist der Aspekt, den empfinde ich als großes Risiko und teilen auch als Geringschätzung an der Arbeit vieler Journalistinnen, die ohnehin schon immer die letzte Meile mit recherchieren und auch entsprechend perspektivisch berichten. Denn das passiert schon in vielen Redaktionen. Und häufig wird so getan, als sei das jetzt das Ei des Kolumbus. Und da muss ich sagen, das sehe ich doch sehr kritisch.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch gesehen, dass du das zum Teil ja auch wirklich sehr kritisch beurteilst, bis dahin, dass einzelne Journalistinnen und Journalisten ja auch meiner Beobachtung nach teilweise sowas Aktivistisches bekommen, wenn sie so einen konstruktiven Journalismus vertreten. Ist es nur im konstruktiven Journalismus ein Problem oder siehst du generell eine Tendenz, dass Journalismus so einen Hang oder teilweise eben etwas Aktivistisches bekommt?
Ja, ich glaube, das ist so ein Trend, den kann man seit einigen Jahren beobachten. Journalismus war ja schon mal sehr aktivistisch. Ne? Man erinnert sich an die 70er Jahre oder die Älteren von uns erinnern sich daran vielleicht noch zurück. Da gab es ja schon sehr starke Identifikation mit den Themen, über die berichtet worden ist. Entweder man war links oder rechts oder man war grün oder war man anti-Atom. Also das hatte schon sehr starke aktivistische Prägung in den 70er Jahren und ich finde, wir erleben jetzt eigentlich sowas wie die diesen Reaktivismus, dass viele nämlich glauben, jetzt in diesen harten Krisenzeiten müsste man jetzt als Medienschaffender oder Schaffende im Journalismus stärker Partei beziehen. Gerade jetzt durch die AfD, Anti-AfD-Kundgebungen hat man wieder so ein Gefühl, dass dieses Haltung beziehen halt sehr schnell umschlägt in Partei zu sein. Halte ich aber für problematisch, weil Journalismus versuchen sollte, immer möglichst objektivierbare Inhalte weiter zu vermitteln und auch dem Neutralitätsgebot in gewisser Weise unterliegt. So, weil nämlich was passiert, wenn der Journalismus sich zu sehr auf eine Seite schlägt oder eben ganz klar Partei bezieht? Wohlgemerkt, wir reden ja nicht über Kommentare. Die kann natürlich jeder, wenn sie gekennzeichnet sind, so sprechen, wie eben der Schnabel gewachsen ist. Aber was passiert ist, dass die Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung noch weiter absinkt, weil man das Gefühl bekommt, aha, die Journalistinnen sind sowieso auf der einen oder anderen Seite. Und hier kommt wieder der Aspekt der Bevormundung mit rein. Hier bekommt der Aspekt mit rein, dass man nicht dem Braten nicht ganz traut, dass man das Gefühl hat, da wird einem irgendeine Meinung vorgegeigt. Und es ist eben nicht die Aufgabe des Journalismus erfüllt. Und der Aktivismus hat durch unterschiedliche Ereignisse jetzt einen Aufschwung bekommen. Also das ist der Krieg gegen die Ukraine. Es waren schon die Corona-Maßnahmen, die stark in der Kritik standen. Ob zu Recht oder nicht, sei einmal mal dahingestellt. Aber es gibt so verschiedene Gesellschaftsthemen, wo sich doch der Aktivismus breit zu machen scheint. Und das ist, glaube ich, insgesamt für das Ansehen und die Aufgabe und die Berufsethik letztendlich des Journalismus eine ungute Entwicklung.
Vielleicht eine Nachfrage dazu noch. Du hast jetzt auf so eine breite Bewegung oder eine breite Entwicklung hingewiesen. Was mir persönlich immer auffällt, ist, dass Journalisten sich ja in der Art und Weise auch sehr stark für einzelne Themen, Akteure, sonst was einsetzen, eben auch auf den sozialen Kanälen. Ich nehme jetzt mal X als Beispiel. Und da habe ich persönlich auch den Eindruck, dass das auch Nutzer nicht unbedingt auseinanderhalten können. Ich habe das 2-3 Leuten dann auch mal geschrieben, dass ich ihre Position als sehr aktivistisch empfinde. Da bekam ich dann nur zurückgehalten bekommen, ja, das sei doch hier generell ein kommentierendes Medium. Also so als sei ganz Twitter damals oder eben heute X ein einziger Kommentar. Wie siehst du sowas, diese, ich sag mal, weil ich hab da den Eindruck, das kompromittiert eigentlich die Journalistenrolle, wenn man sich so stark dort äußert.
Ja, die sozialen Medien haben das natürlich beflügelt, dass der Journalismus wieder sozusagen sehr viel aktivistischer geworden ist, denn in den klassischen Medien findet diese Vermischung gar nicht so viel statt, nach meiner Beobachtung. Also die gibt's zwar auch, aber virulenter ist sie eigentlich in Social Media und natürlich vor allem bei X. Aber auch bei LinkedIn beobachte ich das immer mehr. Und so diese Meinungskultur dieses bestimmten Themen, seinen Stempel aufzudrücken, auch mit einer starken Meinung, ist tatsächlich eine Unsitte, die sich durch die sozialen Medien extrem verstärkt hat. Die allgemeinen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, die haben ja von X kaum Kenntnis. Aber was passiert, ist so ein Multiplikationseffekt, dass nämlich, wie wir wissen, natürlich auch viele Journalistinnen selber X oder LinkedIn und andere Social Media nutzen und dann wieder dies als Vorwand nehmen, um dann eben in ihren eigenen Beiträgen für die klassischen Medien dieses Meinungsdurcheinander auch irgendwie abzubilden. Also da wird schon viel verwechselt zwischen Meinung und sachlicher Berichterstattung. Und das führt zu einem tatsächlichen Durcheinander, wo dann jetzt normale Zuschauerinnen oder Nutzerinnen gar nicht mehr durchblicken.
Ja, das leuchtet mir ein. Aber mal zurück zur Resilienz. Also wie stellen wir uns das vor? Ihr beratet oder helft ja auch Redaktionen, wie du gesagt hast, entweder selbst resilienter zu werden oder vielleicht auch durch ihren Journalismus die gesellschaftliche Resilienz zu stärken. Vielleicht kannst du da nochmal konkret sagen, was ist denn da so eine Maßnahme, die man Redaktionen empfehlen kann?
Also wir versuchen immer von den einzelnen Mitarbeitenden auszugehen und sagen, wenn die resilienter sind, dann wird auch die gesamte Organisation resilienter. Aber es gibt natürlich auch auf der Führungsebene, Stichwort Führungsunternehmenskultur, ziemlich viele Maßnahmen, die sich ergreifen lassen, damit wiederum die Belegschaft resilienter wird, also von der Führungsebene gedacht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auf der politischen, also der obersten Ebene natürlich auch Rahmenbedingungen, die man schaffen kann. Also zum Beispiel, dass Unternehmen auch jetzt eben Gesundheitsbeauftragte beschäftigen müssen, dass es Stellen gibt, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hat. Also da gibt es ja auch sozusagen bottom-down sehr viel, was man initiieren und machen kann. Aber unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir mit den Einzelpersonen sehr stark arbeiten, ins Gespräch gehen. Also es können zum Beispiel auch Führungskräfte sein, aber vor allem sind es jetzt in unserem Fall Redaktionsmitglieder und arbeiten mit denen mittels verschiedener Methoden in unterschiedliche Richtungen. Also entweder geht es darum, dass die Organisation innovativer werden will, also digital innovativer, dass sie sich zum Beispiel diverser positionieren will, dass sie sich publizistisch neu aufstellen muss und wir dann überlegen, wie das trotz des gestiegenen Workloads auch funktionieren kann. Also im Grunde haben wir damit minimal kleinen Problemen zu tun, also die sich wirklich im Klein-Klein bewegen, bis hin zu den ganz großen Themen. Also ich will mehr Geld oder ich will mehr Freizeit oder ich brauche einen anderen Arbeitsplatz oder mein Chef ist ein Arsch. Also das haben wir alles. Mhm. Und damit beschäftigen wir uns und setzen uns da möglichst systematisch, würde ich sagen, und auch sukzessive mit auseinander, um diese Probleme irgendwie aus der Welt zu schaffen und den Leuten dabei zu helfen, dass sie psychisch stärker werden, dass sie das mental besser wuppen können, dass sie vielleicht auch eine andere Gesprächskultur kultivieren. Und da kommt wieder das Konstruktive mit rein. Also da bin ich ein großer Fan von konstruktiven Ansätzen, dass wir alles dafür tun, dass der Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben zum Beispiel besser funktioniert, dass die Leute kreativer sind, einander besser zuhören, intensivere Gemeinschaftserlebnisse haben, auch in den Unternehmen. Das sind so Einzelmaßnahmen, auf die wir dann unser Augenmerk lenken.
Ich habe jetzt gerade gedacht, wie du das so erzählst, dass sich das natürlich ein bisschen auch als eine Entlastung für die Organisation entpuppen kann, wenn du sagst, wir fangen beim Individuum an. Also wie tariert ihr das aus? Sagt ihr nur wenn die Individuen irgendwie Resilienz haben, kann es der Organisation gut gehen? Weil vieles, das erleben wir ja im Arbeitsleben immer wieder, dass Leute mit individueller Resilienz gegen Organisationsstrukturen ankämpfen müssen. Und wie schafft ihr da die Balance zwischen beidem?
Die Frage ist jetzt ein bisschen allgemein gestellt. Ich würde sie auch allgemein versuchen zu beantworten. Also wir können natürlich nicht die Systeme als Ganzes verändern. Auch da sind uns ja so ein bisschen die Hände gebunden. Die Ressourcen fehlen in den meisten Fällen. Also oft kommen Menschen zu uns, die wenig Geld haben, zum Beispiel freischaffende Journalistinnen, die in einem prekären Arbeitsumfeld arbeiten. Das ist in den letzten Jahren wirklich total krass geworden. Denen bieten wir auch kostenlose Beratungen und Workshops an. Aber auch bei großen Organisationen, die kommen dann und sagen, wir wollen eigentlich für kein Geld eine Verbesserung haben. Und da muss man halt sagen, naja, das funktioniert halt nicht. Also man muss auch bereit sein zu investieren. Mit dem Ziel, dass es am Ende die Zusammenarbeit beispielsweise in einer Redaktion verbessert, die Stimmung dann wieder besser ist, der Output dann wieder besser ist und die Leute effizienter arbeiten können. Im Moment befinden wir uns aber an einem, wie ich finde, schon Wendepunkt in den Medienbetrieben und auch nicht nur auf gesundheitlicher, sondern auch auf wirtschaftlicher Ebene, weil wir jetzt doch wieder erleben, dass viel gespart werden muss, also oder immer noch, aber jetzt wieder besonders drastisch und viele Menschen entlassen werden. Selbst in den großen Häusern, selbst die, die Geld haben, gibt es jetzt Vorruhestandsabfindungen, es gibt Entlassungswellen und so weiter. Und deswegen haben wir hier es immer wieder auch mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun, weil je weniger Journalismus es gibt in unserer Gesellschaft, desto problematischer ist das für unsere Demokratie. Wir machen jetzt zum Beispiel, starten nächsten Monat eine Akademie, die sich speziell an Lokaljournalistinnen richtet, weil wir glauben, dass gerade der Lokaljournalismus hochdefizitär ist, dass es den Häusern am schlechtesten geht und dass gerade diese Menschen besonders resilient werden müssen, damit es diesen Lokaljournalismus auch noch weitergeben kann. So allgemein möchte ich die Frage mal beantworten. Man kann das natürlich alles auch runterbrechen auf einzelne Maßnahmen und Themen, aber es geht, und das ist wichtig, auch um die Bereitschaft, nicht nur Dinge ändern zu wollen, sondern dafür auch selber etwas investieren zu können. Das ist, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein.
Mhm. Beratet ihr auch die Öffentlich-Rechtlichen?
Ja, auch immer mal wieder. Wir haben Vertreterinnen von öffentlich-rechtlichem Rundfunk bei uns. Die eben erwähnte Konferenz, die ich entwickelt habe, war für den NDR, also mit dem konstruktiven Journalismus. Es gibt immer wieder neue Kontaktflächen und entweder Einzelpersonen oder auch als Ganzes, ja.
Und man würde ja sagen, das, wovon du sprichst, also diese einzelnen Maßnahmen und Felder, die würden allen gut tun im Sinne von digitaler Resilienz. Also wir haben ja auch einen sehr digitalen Job jetzt beispielsweise an den Hochschulen. Wir werden, doch Lars, ihr macht uns auch resilient. Stimmt, wir haben ja die achtsame Hochschule.
Genau, wir haben auch ein eigenes Projekt.
Ja, weil ich einfach, also dann frage ich anders, richten sich eure Maßnahmen hauptsächlich an Journalisten oder auch an andere DigitalarbeiterInnen?
Im Grunde an alle. Wir haben schon Gewerkschaften beraten, Stiftungen, aus ganz anderen Bereichen im Gesundheitswesen. Das beschränkt sich überhaupt nicht nur auf Journalisten. Aber Journalistinnen sind ja so in einer Doppelbelastungssituation, weil sie natürlich nicht nur persönlich angegriffen und belastet sind, sondern eben auch unter dem starken Druck stehen, über jetzt zum Beispiel diese ganzen Krisen und Kriege zu berichten. Das heißt, da ist auch eine psychische Belastung auf der direkten Arbeitsebene. Also wenn ich meine ganzen Freunde anschaue, die im Uniwesen arbeiten, die im Prinzip den ganzen Tag mit Verwaltung zu tun haben oder Lehre machen, die sind ja tagsüber sozusagen quasi verschont von dem Tagesgeschehen. Journalisten müssen aber sich tagtäglich oder die meisten davon auseinandersetzen, ob auf der kleinen lokal-regionalen Ebene oder im überregionalen oder internationalen Bereich. Also ich bin sehr im engen Austausch mit Krisenjournalistinnen. Man kann sich kaum vorstellen, wie es denen geht. Und die haben aber auch noch ein Privatleben und die haben auch noch eine Familie.
Ja.
Da ist es ganz besonders schwierig. Ich will nur sagen, es gibt Berufsgruppen, die sind da von der Belastung stark außen vor.
Ja, Ärzte wahrscheinlich, Nothelfer, ne? Auch in der Richtung. Ich meine, die sind auch immer da, wo
Ja, wobei die sich ja, das ist ja Handwerk, ne? Also Journalistinnen setzen sich ja psychisch jetzt auch mit den Inhalten kognitiv auseinander.
Naja, also wenn du jetzt krebskranke Kinder betreust, ich will jetzt nicht ins schlimmste Beispiel, aber wenn du tagtäglich mit Krankheit in starkem Maße zu tun hast, glaube ich, ist eine andere Form von Resilienz. Es wäre, glaube ich, keine digitale Resilienz, sondern eher allgemeine Resilienz.
Genau,
ne?
Ja, man will ja jetzt keinen Berufsgruppen Belastung absprechen, das ist ja völlig klar. Also jemand, der mit auf der Intensivstation arbeitet oder in einem anderen Kontext, der ist natürlich auch belastet, aber wir reden ja über digitale Resilienz. Und das ist natürlich dieses 24/7 Nachrichtengeschäft. Es ist die Schnelligkeit, die Dynamik, auch die Unwirklichkeit der Medieninhalte, die wir jetzt durch künstliche Intelligenz erleben, wo Medien ja noch mal eine Belastungssituation erleben jetzt gerade. Also sagen wir mal die dritte Belastungsstufe, weil sie ja jetzt auch noch dafür einstehen und kämpfen müssen, dass ihre eigenen Inhalte kenntlich werden gegenüber denen, die künstlich erzeugt worden sind.
Ja, da vielleicht, das vielleicht noch ein guter Anschluss zum Ende des Gesprächs, da eben noch mal kurz reinzugehen und zu sagen, was verändert sich da nach deiner Beobachtung durch diesen KI-induzierten Druck, der jetzt tatsächlich ja noch mal neu steigt. Der steigt ja für eigentlich alle Gewerke von Digitalarbeitern, insbesondere eben in der Kommunikation, sei es PR, sei es Werber, Texter, auch Leute, Grafiker und andere, die jetzt einfach mit ihren gesamten Berufsprofilen extrem unter Druck kommen. Was nimmst du da speziell im Journalismus wahr? Wie hat das die Situation verändert?
Welche Situation?
Ja, dass die KI jetzt als neuer Player sozusagen nochmal eine Verschärfung der sicherlich schon bestehenden sag ich mal, Drucksituationen im Journalismus erhöht hat.
Also auf der handwerklichen
Ebene? Auf der handwerklichen Ebene oder sicherlich auch auf der psychischen Ebene. Das könnte man ja auf beiden Ebenen beantworten.
Ja, also das ist natürlich auch ein Riesenthema. Da könnte man ja eine eigene Podcaststunde mitfüllen, mindestens. KI erlebe ich jetzt erstmal seit den letzten anderthalb Jahren knapp mit dem Hype von ChatGPT so als Spielerei. Also jede Redaktion daddelt da mal rum und probiert aus und man ist jetzt schon der Artikel überdrüssig, die irgendwie anfangen damit, den ersten Absatz hat eine KI geschrieben. Also ich kann es schon nicht mehr lesen und hören. Mhm. Und jeder hat da auch mal ein eigenes Bild irgendwie produziert mit Journey oder DALL-E. Also jetzt kommen wir in die zweite Phase, wo wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, was wir eigentlich damit anfangen mit den ganzen neuen Tools und Techniken. Und spätestens hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen, nämlich diejenigen, die auch hier fachkundig sind oder sich weiterbilden, um auf diesen Plattformen und in den Kanälen und mit den Systemen klarzukommen, die also auch hier wieder Zeit und Geld investieren. Die werden also eher so zu den First Movern gehören, was so Produktinnovationen angeht. Und dann werden wir wahrscheinlich so im nächsten Halbjahr nochmal die dritte Phase durchleben. Das ist die, wo wir uns mit der berufsethischen Frage oder den Folgen auseinandersetzen müssen. Mhm. Das ist alles so zeitlich versetzt und verspätet. Eigentlich müsste das alles gleichzeitig sein. Aber diese Neugierde, die jetzt viele mitgebracht haben, dafür ist ja erstmal gut, weil das Thema wäre sowieso jetzt in sozusagen so eine gesellschaftliche Durchdringung umgeschlagen. Und das tut es ja auch gerade. In allen Bereichen wird es eingesetzt, wird experimentiert und wird es auch angewendet. Das Problem für Redaktionen ist halt, sich ja da den souveränen Umgang mitzufinden. Auch wirklich sich zu fragen, was kann, was soll, was muss, was darf überhaupt. Hier gibt's noch keine richtig gute Ausdifferenzierung. Und auf der anderen Seite haben wir diese riesige Geschwindigkeit, wie sich die Technologie selber weiterentwickelt. Also eine Anwendung, die vor einem halben Jahr noch relevant ist, ist heute inzwischen schon obsolet. Das passiert eigentlich schon im Monatstakt. Das ist also, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt hat, ist sie im nächsten Moment schon wieder Geschichte. Zum Beispiel war das Prompten ja jetzt irgendwie ganz angesagt mal vor einem Jahr. Da gab es Verlagshäuser, die haben eigene Prompter gesucht und eingestellt. Inzwischen braucht man diese Skills eigentlich schon gar nicht mehr, weil es wieder eigene KIs gibt, die einem das Prompten abnehmen. So, also das heißt, hier sieht man, wie schnell die Entwicklung eigentlich vonstatten geht. Wir bei Voca werden jetzt im zweiten Halbjahr eine KI-Resilienzakademie anbieten, die genau das behandelt, also die sich mit den Lösungen beschäftigt, die sich durch künstliche Intelligenz ergeben für Journalistinnen und Redaktionen, aber eben auch auf die Gefahren hinweist und vor allem auch auf die ethischen Normen oder Standards, die wir uns da selber geben müssen als Medienhäuser durch KI-Richtlinien, dass wir die mit Menschen zusammenarbeiten und dann eben auch viele Entwicklungen hinterfragen möchten.
Ich würde noch eine persönliche Abschlussfrage stellen. Und zwar würde mich interessieren, was du selber für deine digitale Resilienz tust.
Ja, das ist natürlich die Fangfrage. Die kommt auch immer wieder. Also ich selber mache natürlich, wie viele andere zugeben werden, zu wenig. Ich bin natürlich auch ein Digital-Junkie, aber ich habe jetzt durch unseren neuen Ort in Schleswig-Holstein, die Dialodge, das ist ein wunderschöner Ort, nachdem ich 2 Jahre gesucht habe, etwas gefunden, wo ich selber auch viel resilienter werde. Das ist ein dritter Ort, ein Kreativzentrum, das Menschen inspirieren soll und Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen soll. Und dritter Ort, das kennt ihr natürlich, den Begriff aus der Soziologie, ist etwas zum Ausgleich zu Beruf und Privatleben. Also im besten Falle genau solche Orte, Ankerpunkte für soziale Vielfalt, für Bildung, für Kultur und Begegnung. Und dieser Ort bedeutet mir sehr viel, der gibt mir Kraft, da bin ich sehr gerne und freue mich, wenn ihr da mal vorbeikommt, um euch das anzusehen. Ihr seid herzlich eingeladen.
Wunderbar, ein Kraftort, das ist toll. Die Einladung nehmen wir sicherlich gerne an.
Absolut.
Dann. Wir danken sehr herzlich, Stefan, für das Gespräch und hoffen und raten auch allen, auf ihre eigene Resilienz zu achten und empfehlen auch, wir können ja in den Shownotes auch mal auf die verlinken, auf die Voca-Angebote und dann ja auch dazu raten, sich da mal was Geeignetes auszusuchen. Vielen Dank für den Besuch heute, Stefan.
Super, vielen Dank. Schönen Tag noch euch.
Vielen Tschüss. Dank auch. Tschüss. Ja.